der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Detlef Zülke, Initiator, Mitbegründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender der Smart Factory in Kaiserslautern. Lieber Detlef, wir kennen uns schon sehr lange und haben auch viele Jahre in der Smart Factory Kaiserslautern zusammengearbeitet. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, das mache ich gerne. Eine kleine Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich hier die Gelegenheit habe, mal die Smart Factory vorzustellen und meine Arbeit eigentlich so der letzten, ja, fast schon 40 Jahre, muss ich sagen. Zurückblickend bin ich so ein bisschen ein Wanderer zwischen den Welten. Ich habe zunächst einmal Elektrotechnik ganz klassisch an der RWTH Aachen studiert, dann ganz als einer der ersten Studenten mit Schwerpunktrichtung technische Informatik, so kam die Informatik dazu. Und schließlich bin ich dann nach Abschluss meines Studiums nachts um zwei in einer Aachener Kneipe zum Maschinenbau konvertiert worden, bin dort eingefangen worden und habe dann am WZN in Aachen entsprechend promoviert. Und dort habe ich dann auch angefangen, Fabrikautomatisierung zu betreiben. Unter anderem auch schon eigentlich, muss ich sagen, die erste Smart Factory aufgebaut in den Anfang der 80er Jahre. Das nannte sich dort IFMS und war ein vollautomatisiertes, rechnergesteuertes Produktionssystem für KSB-Ventile, die wir dort gefertigt haben. Aber wie jeder weiß, das war die alte Zinnzeit, die kam so schnell, wie sie dann auch letztendlich wieder ging. Das war alles noch nicht reif dafür. Nichtsdestotrotz, das war für mich sowas bis im Nachhinein im Rückblick wie Industrie 3.9, was wir damals schon gemacht haben, sodass das die Grundlage war von dem, was ich dann später auch angegangen habe. Ich bin dann auch wieder gewandert zwischen den Welten Industrie und Wissenschaft. Ich bin dann noch ein paar Jahre bei der Deutschen Lufthansa gewesen als Leiter der Flugzeuginstandhaltung und bin dann wieder zurück an die TU Kaiserslautern, heute RWTU Kaiserslautern, habe den Lehrstuhl der Produktionsautomatisierung übernommen, musste dann allerdings feststellen, so in den 90er Jahren mit dem Aufkommen des Internets, dass eigentlich immer mehr Innovationen aus dem Bereich der Informatik herauskommen. Und so haben wir uns irgendwann mal zufällig getroffen. Das war das DFKI als Informatikforschungszentrum und meine Tätigkeit. Das DFKI suchte Anwendungen und ich suchte eine nähere Anbindung an die Informatik, um dort besser voranzukommen. Und so bin ich dann 2002 ins DFKI als Forschungsbereichsleiter gewechselt und habe dort den Bereich innovative Fabriksysteme aufgebaut in 2002. Und das war dann auch gleich die Grundlage, aus der heraus wir dann letztendlich unsere Smart Factory entwickelt haben. Soweit also kurz zu meiner Person. Jetzt bin ich seit einigen Jahren schon in Pension und freue mich aber trotzdem immer noch, wenn ich mal gefragt werde, über die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben in den vielen Jahren.
Ja, genau das wollen wir gerne von dir noch mitnehmen, Detlef. Die Smart Factory selbst in Kaiserslautern wird im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiern, offiziell dann. Wenn du heute zurückblickst, was waren die größten Herausforderungen bei der Gründung?
Ja, zunächst mal ist es unglaublich, 20 Jahre sozusagen damit schon geschafft zu haben. Wir hatten ursprünglich mal 8 Jahre geplant mit einer möglichen Verlängerung nochmal. Das war aber auch nur möglich, weil sich die Smart Factory immer wieder neu erfunden hat, mit neuen Themen natürlich. Als wir angefangen haben, war es zunächst mal sehr viel Begeisterung. Wir haben gesagt, lass uns so etwas aufziehen. Man muss sagen, damals gab es schon mehrere Smart Homes, sodass der Sprung in eine Smart Factory vielleicht gar nicht mehr so groß war. Aber das hatte natürlich eine ganz andere Größenordnung von der Realisierung. Deswegen habe ich zunächst einmal mit Firmenvertretern telefoniert und mal vorsichtig abgefragt, was sie davon halten. Und siehe da, die waren fast alle sehr begeistert. Und so habe ich dann 14 Vertreter aus Industrie und Wissenschaft eingeladen, 2004, zu einem ersten Treffen. Und dort haben wir die ganzen Grundlagen beredet. Danach wurde eine Studie gemacht, wo wir nochmal ganz definitiv nachgefragt haben, was versteht ihr unter einer Smart Factory, was wollt ihr dort sehen? Und das mündete dann 2005 eben in die Gründung dieser Smart Factory, dann auch mit einem rechtlichen Rahmen, nämlich dem Rahmen eines eingetragenen Vereins, Smart Technologieinitiative Smart Factory, KLEV. Und dann konnten wir loslegen. Aber wie ich schon sagte, mit großer Begeisterung. Wir haben Riesenschritte geplant. Das wäre heute, glaube ich, völlig unmöglich, so vorzugehen. Aber alle haben mitgezogen. Jeder war begeistert. Und wir haben in kürzester Zeit eine Fabrik auf die Beine gestellt, die für uns damals eigentlich viel zu groß war, wurde im Wesentlichen von der BASF getrieben, die uns dann aber auch sehr unterstützt haben, das aufzuziehen. Und so hatten wir dann also so ungefähr nach einem knappen Jahr schon eine Vorzeigefabrik, die dann geholfen hat, Sichtbarkeit zu erreichen, nicht nur national, sondern auch international. Und wie gesagt, die Zeit war reif und deswegen hatten wir dann plötzlich ein Rieseninteresse, was wir dort machen. Und das hat uns dann erlaubt, die nächsten Schritte zu gehen.
Welche Maßnahmen und Aktivitäten waren besonders wirkungsvoll und haben die Smart Factory vorangebracht?
Ja, zunächst einmal, dass wir überhaupt eine Fabrik gebaut haben. Das haben viele andere haben auf dem Laptop-Level mit Simulationen gearbeitet. Wir haben immer gesagt, gerade die Maschinenbauer wollen etwas sehen, dass man sieht, die begreifen das auch, die können auch die Probleme erkennen. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen eine Fabrik haben, so im Technikumsmaßstab. Und das haben wir dann ja auch sehr gut hingekriegt. Sicher war auch ein Erfolgsrezept, eben den Verein zu wählen als Rechtsform. Dadurch hatten wir viele gleiche Partner, die mitreden konnten. Wir haben niemanden gehabt, der herausgehoben war in irgendeiner Form, obwohl es das immer wieder dann auch gegeben hat, die Versuche, das zu machen. Aber wir haben das eigentlich gut hingekriegt, insbesondere dann auch dank der Vorstände, die immer aus der Industrie kamen, außer meiner Person. Und Kurt, du warst ja auch sehr viele Jahre dabei und wir haben sehr schöne Zeiten dann, glaube ich, erlebt, aber manche schwierige Themen auch gehabt, die wir klären mussten. Und das ist aus meiner Sicht im Nachhinein in der Rechtsform des Vereins sehr gut gelaufen. Bis natürlich auf so ein paar Dinge, die hatten wir ja auch schon mal diskutiert, in einer Rechtsform des Vereins haftet jeder Vorstand persönlich mit allem, was er so in etwa hat. Das ist uns dann irgendwann nach der Begeisterungsphase aufgefallen, dass wir nicht nur Begeisterung brauchen, sondern dass wir uns auch um rechtliche Dinge kümmern müssen. Also man muss mit dem Anwalt reden, man muss verschiedene Dinge eben im Hinterkopf haben, eben auch die Haftung zu klären oder abzumildern, indem man Versicherungen abschließt etc. Ansonsten war es wichtig, dass eben die Randbedingungen von Anfang an gepasst haben. Es war der Bedarf da, die Zeit war reif dafür, anders als damals in der Zimtzeit. Wir hatten viele Technologien, wir hatten die Internetstandards schon kommen. Dann ganz wichtig, man braucht Ankerunterstützer. Das waren die großen Firmen, die gesagt haben, wir machen auf jeden Fall über längere Zeit mit. Ich habe eben schon gesagt, BASF war einer, der am Anfang sehr aktiv war. Siemens natürlich, KSB beispielsweise, die hier sehr stark am Anfang mitgeholfen haben und auch ihre langfristige Bereitschaft erklärt haben, das mitzutragen. Das nächste ist dann natürlich immer die Finanzierung. Man muss eine Anfangsfinanzierung bekommen, das haben wir vom Land im Wesentlichen bekommen, aber irgendwann ist die zu Ende, dann muss man natürlich das Ganze weiter skalieren und weiter finanzieren. Und auch ganz wichtig, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur Industriearbeiten machen, sondern dass wir eben auch wissenschaftlich uns weiterentwickeln, denn die Industrie möchte zwar sehen, wie ihre Produkte angewendet werden, aber sie möchte natürlich auch wissen, wie sieht die Zukunft aus, wo müssen wir uns hinentwickeln. Und das muss man immer zusammen betrachten und muss beide Seiten möglichst gut bedienen.
Welche Maßnahmen davon lassen sich auf heutige Gründungsinitiativen und Innovationsvorhaben, Start-ups übertragen?
Ja, ich sagte, das ist sicher so, die ganzen rechtlichen Randfragen muss man beachten, dann die ganzen Finanzierungsfragen, das ist natürlich klar, dass man die hinkriegen muss. Man muss sich von Anfang an da schon sehr viele Gedanken machen, die man aber am Anfang meistens noch nicht hat, weil man, wie gesagt, mit Begeisterung erstmal anfängt und sagt, wir legen jetzt mal los und machen das Ganze. Und dann wird man so langsam aber auch von den Industriepartnern nah in die Richtung gestupst, dass man doch das ein oder andere sieht. Und insofern müssen wir da entsprechend aufpassen, dass wir das dann auch vernünftig machen.
Detlef, du hast es schon mit einigen Beispielen angesprochen. Nochmal ganz konkret darauf zu sprechen zu kommen, welche Personen und Unternehmen haben sich bei der Gründung besonders engagiert und was vor allen Dingen hat sie ausgezeichnet? Was war das Besondere an deren Engagement?
Ja, ich hatte ja schon genannt, Siemens sicher eigentlich an Nummer eins von den Dingen, die wir von Siemens erhalten haben, sowohl von der Sachunterstützung, also von Gerätschaften, als auch von der Personalunterstützung. Dann die BASF, die uns im Bereich der Prozesstechnik geholfen hat. Ich bin kein Prozessmensch, sondern ich komme aus der Stückgutechnik, hatte da relativ wenig Ahnung, aber da wir eben die BASF als einer der Gründungspartner mit drin haben, mussten wir natürlich auch da etwas bieten, und da hat uns aber auch die BASF sehr kräftig unterstützt. Wir hatten also Trupps der BASF bei uns in der Werkstatt beim Aufbau, die geschweißt haben, die Rohre gemacht haben und so weiter. Das hat sehr geholfen. Die Firma KSB hat uns in vielen Dingen sehr geholfen. Später kam die Firma Harting dazu, die durch auch die persönlichen Beziehungen zur Eigentümerfamilie Dietmar Harting und so weiter letztendlich vieles ermöglicht hat, was vielleicht sonst nicht so ganz gegangen wäre. Und dann sind natürlich immer, wie ich auch schon sagte, die Vorstände wichtig, denn alleine kann man so etwas nicht machen, sondern man muss eben entsprechende Leute dabei haben. Die Vorstände haben wir eben aus der Industrie geholt und immer darauf geachtet, dass wir nicht nur die Hersteller vertreten haben, sondern möglichst auch Anwender drin haben, dass wir aus der Softwaretechnik, aus der Hardware, aus der Gerätetechnik letztendlich Leute drin haben. Und das war aus meiner Sicht auch immer eine sehr gute Wahl, die uns sehr viel geholfen hat, das letztendlich zu dem zu bringen, was wir gemacht haben. Und ich sagte ja eben schon, das Schwierige ist die Skalierungsphase. Die Begeisterung ist vorbei, die Anschubfinanzierung ist vorbei und jetzt auf einmal kommen die Mitglieder zuhauf. Das war insbesondere nachher zu der Zeit, als Industrie 4.0 das erste Mal aufkam, wo wir explosionsartig neue Mitglieder eigentlich bekamen. Und dann muss man das Ganze plötzlich auch skalieren können. Das heißt, die Finanzierung muss stimmen. Das heißt, wir mussten einen eigenen Buchhalter uns besorgen. Wir mussten uns um solche Dinge kümmern. Also das sind die schwierigen Dinge, die wir letztendlich haben. Und da haben wir sehr viel Hilfe von den Unternehmen und im Speziellen dann auch von den Personen erhalten.
Du bist aber einen Teil der Schwierigkeiten schon eingegangen. Ich erinnere mich an den Kassensturz, den wir gemeinsam gemacht haben mit den neu eintretenden Vorständen und mal die Liquidität betrachtet haben und die juristischen Fragen mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet haben. Rückwirkend über diese fast 20 Jahre betrachtet, welche Phasen waren denn besonders schwierig und warum waren sie besonders schwierig für die Technologieinitiative?
Also zum einen war es eine schwierige Phase, als wir viele internationale Unternehmen dazu bekommen haben. IBM, Cisco, aber auch aus China. Es gab Anfragen aus Südkorea damals. Samsung haben wir sehr lange mitverhandelt. Zum Teil wussten diese Firmen nichts mit einem deutschen Verein anzufangen, sondern meinten, sie könnten sozusagen größere Anteile kaufen als die anderen. Es sind die Fragen in einem Verein, wer hat Rechte an was letztendlich zu klären. Auch da gab es immer wieder mal Diskussionen, die letztendlich geklärt werden mussten. Und zum Schluss eben auch das Finanzierungsthema. Wir mussten dann ja schauen, dass wir auch unsere Mitgliedsbeiträge immer anpassen an das, was wir wirklich an Bedarf haben. Und das ist dann auch immer gut gelungen, aber es hat natürlich auch zu ganz wichtigen Diskussionen geführt, wie man den nächsten Schritt sozusagen geht. Eigentlich muss ich sagen, so erst nach der Phase, als Industrie 4.0 schon voll etabliert war und wir mit Mitgliedern von über 50 gearbeitet haben und ein Standardpartner der Messe in Hannover waren, da wurde es sehr viel einfacher, weil wir dann sozusagen in einem relativ regulären Fahrwasser waren, wo jeder wusste, was wir machen, was wir liefern und was er auch dafür bezahlen muss. Aber insbesondere eben die Skalierungsphase bis dahin, die war schon teilweise etwas schwierig.
Das Stichwort Industrie 4.0 ist jetzt ja schon oft gefallen und die Smart Factory in Kaiserslautern hatte ja einen maßgeblichen Anteil, diesen Weg zu bereiten. Was hat sich seit dem Start der Industrie 4.0 Initiative für die Smart Factory verändert und was ist gleich geblieben?
Also zunächst mal muss ich sagen, war das ein Glücksfall für uns. Nicht nur für uns, wahrscheinlich auch für Deutschland, würde ich mal sagen. Es ist ja eher in einem Zufall eigentlich entstanden, dieses Wort. Dieses Wort ist dann mehrfach von Frau Kanzlerin Merkel in Hannover verwendet worden, auf dieser internationalen Bühne, und damit ging es sozusagen viral in die Welt hinein. Wir haben das innerhalb von wenigen Wochen und Monaten gespürt, dass plötzlich die Firmen zu uns kamen. Wir hatten teilweise 3-4 Besuchergruppen pro Tag, die wir abfertigen mussten. Und das ist alles dem Begriff, glaube ich, auch zuzuschreiben, weil es marketingtechnisch letztendlich ein hervorragender Schritt war. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, dass damit auch die Ansprüche letztendlich wieder wachsen. Auf der anderen Seite hat auch der Begriff, dadurch, dass er nie richtig definiert wurde und nie geschützt war, dazu geführt, dass jeder ihn in seine eigene Richtung anfing zu interpretieren. Und das galt natürlich auch bei unseren Mitgliedern, dass die plötzlich verschiedene Meinungen hatten, wie wir das letztendlich vorantreiben sollten. Aber insgesamt, muss ich sagen, hat uns das die absolute internationale Sichtbarkeit gebracht. Und wir waren der Anführer dieser Welle damit auch in der Welt, was eben auch letztendlich dazu führt, dass ich heute nach meiner Pensionierung eigentlich immer noch international durch die Gegend fliege und zu Vorträgen eingeladen werde. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Ja, da kommen wir genau jetzt drauf, Detlef, denn die Smart Factory in Kaiserslautern, Industrie 4.0, haben auch im Ausland einen sehr guten Ruf. Woran liegt das?
Ja, ich glaube zum einen, weil Deutschland ja immer schon Marktführer war in der Industrieautomatisierung. Insofern hat man immer schon auf Deutschland geguckt. Aber es hat natürlich jetzt nochmal wieder verstärkt, weil wir damit ein völlig neues Thema angerissen haben, welches dann plötzlich auch aus der Zeit heraus gefordert wurde. Und wir hatten die Antworten an der Stelle und damit waren wir die Nummer eins, ich würde sagen, bis heute hinter aus meiner Sicht. Es sind viele Länder sehr früh gekommen. Aus meiner Sicht war Korea das erste Land, welches da draufgesprungen ist. Auch der erste internationale Demonstrator, der in etwa nach einer Blaupause von uns gebaut wurde, der war in Ulsan in Südkorea, ist der gebaut worden. Danach hat es aber viele andere Dinge gegeben. Ich habe sehr viel für das CESMI-Institut in Los Angeles gemacht. Wir haben dort Seminare ausgerichtet, haben denen beigebracht, wie wir das Ganze angegangen sind und die haben sehr vieles davon übernommen. Wir haben China bedient in verschiedensten Fällen durch unsere chinesischen Mitglieder auch. Also da hat sich eine ganze Menge getan. In Deutschland hat sich dann ja auch sehr viel entwickelt, muss man sagen, allen voran. Der erste Follower war sicher OWL, die dann aber mehr oder weniger eine 1:1-Kopie versucht haben, dort nachzubauen. Aber unter dem Strich hat sich das dann schon ganz hervorragend entwickelt, eigentlich bis heute hin. Die USA sind sehr eigenständig geworden, das lieben sie natürlich, während die Asiaten nach wie vor sehr gerne hier nach Europa schauen und versuchen, Ideen zu finden, die hier entwickelt wurden und dort entsprechend auch wieder einzusetzen.
Ist das Ansehen dieser beiden deutschen Initiativen Smart Factory Kaiserslautern und Industrie 4.0 im Ausland unter Umständen besser als das Ansehen in Deutschland selbst? Und falls ja, woran liegt das?
Also besser würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es liegt einfach daran, dass wir eine super Arbeit gemacht haben und dass die Zeit genau die richtige war, das zu machen. Und deswegen ist die große Nachfrage eben entsprechend entstanden und sie hält ja bis heute an. Also das war aus meiner Sicht ein Glücksfall, nicht nur jetzt für meine Person und für meine Arbeit, sondern eben auch ein Glücksfall für Deutschland, dass wir genau zu dem Zeitpunkt mit den richtigen Aktivitäten auch auf der Bundesebene dieses Thema wirklich in die Welt getragen haben.
In einer der vorangegangenen Folgen des Podcasts haben wir mit Ihrem ehemaligen Studenten und Mitarbeiter Dominik Korecki gesprochen, der die Swiss Smart Factory gegründet hat und jetzt leitet. Welche anderen Initiativen weltweit gehen ebenfalls auf die Smart Factory in Kaiserslautern zurück? Ich glaube, OWL hatten Sie eben schon erwähnt, aber es waren ja mehr.
Ja, zunächst mal haben sich natürlich in Deutschland so an jedem Baum eigentlich hat sich so etwas entwickelt. Mittlerweile haben wir enorm viele, meistens sehr viel kleinere Aktivitäten in Deutschland. OWL ist sicher, wie ich sagte, der erste Follower und sicher einer der großen an der Stelle. Aber wir haben eine wirklich gut ausgewachsene Landschaft eigentlich an solchen Dingen. International ist das eben auch gegangen. Ich habe eben schon Ulsan in Südkorea erwähnt, da gibt es mehrere smarte Fabriken. Ich war jetzt gerade 3 Jahre für die Firma Hyundai tätig und es war für mich absolut super zu sehen, dass die eine echte Smart Factory, die wirklich Autos baut, in Singapur aufgebaut hat, aber eigentlich auch noch im Technikumsmaßstab. Und dort durfte ich 3 Jahre mitarbeiten, um genau diese Fabrik auch zu designen. Und das macht mich doch sehr stolz, dass wir neben vielen, die dann aus Amerika per se geholt werden, weil man sagt, da sind die großen Namen dahinter der Universitäten, aber letztendlich dann doch sieht, dass unsere Ideen da von denen am meisten aufgegriffen werden. Mittlerweile kommt Vietnam sehr stark, muss ich nochmal erwähnen, dass die sind spät gekommen, wie manche andere auch. Malaysia macht mittlerweile auch sehr viel, weil das natürlich die Staaten sind, in denen die Produktion heute sehr stark angesiedelt wird, aber immer noch auf, mit menschlicher Arbeitskraft. Und die lernen natürlich aus China, dass man sich hier weiterentwickeln muss. Und insofern passiert da also auch eine ganze Menge. Die Swissmal Factory ist für mich nach wie vor eine löst Begeisterung aus. Das, was der Herr Gorecki da in der Schweiz gemacht hat, er hat sich am Anfang schwer getan, weil das Schweizer System nicht so einfach zu übertragen war oder zu befruchten war von den Dingen, die wir hier machen. Aber er hat das super toll gemacht und das ist heute eigentlich wirklich eine Vorzeigestätte weltweit geworden, ebenfalls mit sehr, sehr vielen internationalen Kontakten. Und ich persönlich bin immer nur froh, wenn solche Kopien in Anführungszeichen entstehen, denn Kopien heißt auch etwas Gutes, denn man erkennt, wie gut wir das gemacht haben und sagen, sowas wollen wir jetzt eben in anderen Teilen der Welt auch haben.
Zum Thema Zufriedenheit. Wie zufrieden sind Sie mit der Umsetzung der Ergebnisse in der Industrie? Und was ließe sich gegebenenfalls zur Beschleunigung machen?
Also in der Industrie, muss man sagen, bin ich sehr zufrieden, was die, ja, die sogenannte Großindustrie angeht, also die Großunternehmen. Das ist natürlich klar. Siemens hat zur gleichen Zeit, wie wir die Smart Factory herstellerneutral aufgebaut haben, haben sie ebenfalls eine Smart Factory intern aufgebaut. Bosch hat auch so etwas gemacht. Und es ist völlig klar, die brauchen das natürlich für ihren eigenen Markt, für die Entwicklung ihrer eigenen Geräte, die sie haben. Insofern sind die Großunternehmen da immer der Vorreiter gewesen. Die großen Probleme haben wir mit den KMUs gehabt. Die haben uns zwar zum Teil dann die Tür eingerannt, sicher auch durch unsere Marketingmaßnahmen, dass wir bei uns Innovationstage angeboten haben oder Seminar-Workshop-Reihen angeboten haben. Dort sind viele Leute aus kleinen Unternehmen gekommen, aber die haben großen Schwierigkeiten gehabt, denn es gab meistens keinen Nährboden, auf dem sie aufbauen konnten. Dort war vielleicht eventuell der Chef. Er hat gesagt, das ist toll, das wollen wir auch machen. Und dann schickte er seine Mitarbeiter und die hatten null Ahnung von irgendwas. Daraus entstand dann letztendlich eine Idee von mir, auf die ich auch heute noch sehr stolz bin, nämlich die Mittelstandskompetenzzentren, die heute jetzt, glaube ich, Digitalzentren heißen. Da habe ich das Bundeswirtschaftsministerium von überzeugt, dass wir unbedingt eine Förderung brauchen, um den kleinen und mittelständischen Unternehmen einfach mehr Unterstützung zu geben. Und das hat ja super funktioniert, denn heute gibt es, ich glaube, 25 über ganz Deutschland verteilt. Und diese Idee verkaufe ich auch nach wie vor im Ausland an die, die mich fragen und sage, macht so etwas, denn auch bei euch wird das helfen, dass ihr nicht nur die Großunternehmen bedient, sondern auch die vielen kleinen. Wenn man mal nach Korea schaut zum Beispiel, dort gibt es eben nur ganz viele, ein paar ganz wenige, ganz große, die alles machen. Und dann gibt es viele, viele kleine. Es gibt kaum einen Mittelstand dort. Und die müssen die Kleinen da mit ranziehen, um da voranzukommen. Und auch die haben ein solches Programm aufgelegt. Und das sind so Dinge, die lernt man aus der Praxis letztendlich und führt sie dann durch. Also das, muss ich im Nachhinein sagen, war eine hervorragende Idee. Und auch meinen Dank an das Bundeswirtschaftsministerium, die, glaube ich, auch glücklich wurden, dass sie dieses Programm haben.
Detlef, wenn wir heute zurückschauen und du noch einmal vor einer vergleichbaren Situation mit Innovationsbedarf stehen würdest, die genauso massiv ist wie das Aufkommen der Internettechnologien für die Produktion und für die Automation. Was würdest du heute genauso wieder machen und was würdest du gegebenenfalls auch anders angehen?
Also nach dem Erfolg, den wir hatten, muss ich sagen, würde ich fast alles wieder so machen. Ich glaube, das ist alles sehr gut gelaufen, mit natürlich auch positiven und negativen Erfahrungen. Das gehört immer dazu. Aber ich würde eigentlich den Weg genauso wieder gehen. Man muss einen Markt erkennen, man muss eine Begeisterung erkennen, man muss die Personen kennen, die letztendlich auch die Begeisterung teilen. Hier in kurzen in Klammern ausgesprochen auch nochmal die VDI-Gesellschaft, VDI-Gesellschaft für Messen und Automatisierungstechnik hat mir sehr geholfen, weil dort wirklich ein Netzwerk war, wo ich diese Leute kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob das sonst so gut gelaufen wäre. Also so ein Netzwerk muss man haben und muss das Ganze dann entsprechend voranbringen. Und man braucht dann auch die Personen letztendlich, die die Begeisterung teilen und das Ganze mitziehen. Das waren eben bei uns die Vorstände, waren aber sicher auch meine vielen Mitarbeiter, die ich hatte, wie zum Beispiel den Herrn Gorecki, der dann in die Schweiz gegangen ist, die letztendlich das dann auch entsprechend voranbringen.
Herr Zülke, wir haben noch Zeit für andere Themen, offene Themen, die Ihnen wichtig sind und wo Sie sich positionieren wollen. Welche Schwerpunkte, welche Themen wollen Sie da ansprechen?
Ja, also ein ganz wichtiges Thema ist schon seit einiger Zeit kocht das bei mir so ein bisschen, ist, dass einige Leute meinen, sie müssten jetzt schon die nächste Stufe ausrufen, was dann Industrie 5.0 wäre. Ich habe immer so verstanden, dass mit Industrie 4.0 so ein Schlagwort, so ein Buzzword, wie man auch sagt, da ist, welches die vierte industrielle Revolution beschreibt. Und diese Revolutionen verlaufen über Dekaden und nicht über wenige Jahre. Die erste hat circa 100 Jahre gedauert, die zweite dann 80, dann glaube ich so in etwa, sage ich mal, ging es runter auf 40. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt vielleicht für Industrie 4.0 über 30 Jahre reden. Und diese 30 Jahre sind wie bei anderen Revolutionen auch sehr häufig in Phasen unterteilt. Wir haben häufig in der Phase 1, das ist so die Technologiephase, da kommen neue Technologien auf, es wird vieles neu entwickelt. Man erkennt, was zusammenpasst, man bringt Dinge zusammen. Dazu gehören auch die Standards, weil man erkennt, dass der weltweite Markt nur dann funktioniert, wenn ich auch auf Standards aufbaue. Das ist so meistens das erste Drittel dieser Revolution. Das zweite Drittel ist dann die Anwendungsphase, wo wir dann mit diesen Technologien Geld verdienen wollen. Da entstehen neue Geschäftsmodelle, da entstehen viele neue andere Dinge, die wir da letztendlich machen. Wir erkennen, wo die Schwerpunkte sich hin entwickeln, zum Beispiel weg von den, ja, sage ich mal, technologiegetriebenen Themen, heute eben zu den datengetriebenen Themen, weil das Internet uns den Zugriff auf eine Unmenge an Daten in jedem einzelnen Gerät ermöglicht. Aber was machen wir damit? Die Daten selbst sind wertlos. Wir müssen sie umsetzen in Informationen, in Wissen und letztendlich damit auch Geld verdienen. Und das ist ja im Moment das große Thema, welches wir haben, wenn wir in die Welt schauen, die Ökodatensysteme, die Ökosysteme, die sich da entwickeln. Und die Phase 3 letztendlich ist dann die Phase der allgemeinen Anwendung, wo jeder glücklich ist und sagt, ist doch prima, dass wir sowas haben, dass genau das machen wir weiter. Also insofern bin ich mit dem Ablauf sehr zufrieden, wie sich das entwickelt. Wir sind jetzt so in etwa Mitte der Phase 2, würde ich mal sagen. Aber es ist definitiv völliger Unsinn, jetzt von einer Industrie 5.0 zu reden. Das ist nur gemacht worden aus meiner Sicht aus Marketinggründen. Irgendjemand hat der EU verkauft, dass man jetzt einen neuen Begriff braucht. Und so hat man einfach hochgezählt und hat gesagt, naja, Innovation ist natürlich bei 5.0 besser als bei 4.0. Ein völliger Unsinn. Also da bin ich komplett dagegen. Zum Glück auch ein Großteil der Community, also auch hier in Deutschland, hat es klare Statements von Akatek und so weiter dagegen gegeben. Nichtsdestotrotz, wenn irgendwo eine Funding-Organisation wie die EU sagt, ihr kriegt Geld für so etwas, dann stehen die Leute natürlich schnell da und sagen, dann machen wir das Ganze auch. Also wir würden damit nur die Industrie verunsichern. Denn Industrie 4.0 ist noch nicht in der Breite angekommen und nicht in der Tiefe angekommen. Und jetzt von 5.0 zu reden, und das habe ich immer wieder gehört in Gesprächen, ist viel zu früh und verunsichert die Leute nur. Aber der Begriff ist nie definiert worden, er ist nie geschützt worden. Von daher darf natürlich jeder diesen Begriff verwenden. Und wenn es eben nur aus Marketinggründen ist, damit muss man leben. Aber man sollte trotzdem versuchen, ernsthaft damit umzugehen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Also Schlüsselbotschaften mit Begeisterung machen ist immer ganz wichtig. Begeisterung braucht man, um große Dinge zu bewegen. Die Begeisterung muss man auch weitergeben können. Das nächste ist natürlich, dass man ein Netzwerk braucht, denn ohne so ein Netzwerk kriegt man eine Begeisterung in der Regel auch nicht auf die Straße. Netzwerk heißt Industrie, Netzwerk heißt aber auch Politik, dass man sich dort mit den entsprechenden Leuten gut versteht, um zum Beispiel eine Anschubfinanzierung zu kriegen, um wichtige Leute auf die Bühne zu holen und so weiter. Und das dritte ist aus meiner Sicht immer international denken. Denn wir leben in einem Weltmarkt, der zwar immer schwieriger wird, aber letztendlich verkauft Deutschland seine Produkte auf dem Weltmarkt und damit müssen wir auch den Weltmarkt dafür begeistern und müssen unsere Ideen auch teilen. Und ich glaube, das sind so drei Dinge, die bei uns auch sehr, sehr stark zum Erfolg beigetragen haben.
Vielen Dank, Detlef.
Ja, ebenfalls. Vielen Dank.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.